redest immer von emotional abholen. Hast du die Zuhörer jetzt schon emotional abgeholt?
Jetzt noch nicht.
Ja, mach das mal. Wird Zeit. Die wissen doch gar nicht, was jetzt hier
Phase ist. Ach so, ja, ganz genau. Wir machen jetzt erstmal unseren
Vorspann. Wir machen jetzt erstmal unser Intro, genau. Räusper. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht hat unser heutiger Gast ja welche. Derjenige wäre Hennes Bender, Comedian, Synchronsprecher, Schauspieler, Comic-Übersetzer.
Kumpel, ein Hans Dampf, so? ein
Tausendsasser.
Ja, genau.
Ja. Renaissance-Man. Man könnte auch sagen, oh, das war jetzt aber Roland. Das wollte ich immer schon mal, dass das einer bei mich sagt. Du musst das aber auch erklären, was Renaissance-Man ist, weil ich habe das auch selber tatsächlich nachschlagen müssen. Nachdem David Bowie starb, haben viele Leute gesagt, David Bowie war der quintessentielle Renaissance-Man. Jetzt sag du doch mal.
Renaissance-Mann.
Das ist der Mann aus der Renaissance.
Ja.
Na, genau.
Nein, Quatsch. Ein Renaissance-Mann ist Leonardo da Vinci war zum Beispiel ein Renaissance-Mann. Oder in meinen Augen ist zum Beispiel Henry Rollins
ist
ein Renaissance-Mann. Aber der hat ja nicht definitiv zur Renaissance nicht gelebt.
Nein, aber Henry Rollins ist kein Renaissance-Mann. Ein Renaissance-Mann ist jemand, der alles irgendwie auf die Kette kriegt, der alles irgendwie kann, der sich in ganz vielen musischen, künstlerischen Bereichen ergießt.
Und das kann Henry
Rollins. Und auch Einfluss übt. Nein, Henry Rollins ist in dem Bereich, in dem er arbeitet, sehr gut. Aber er ist jetzt nicht irgendwie ein brillanter Musiker oder ein brillanter Schauspieler. Er macht zwar auch Musik, natürlich in erster Linie, auch hat er früher in erster Linie gemacht, aber das ist Ionen von Bowie. Bei allem Respekt für Henry Rollins,
über den wir jetzt sprechen. Ich vergleiche das doch nicht mit
Bowie. Du hast ihn mit Leonardo da Vinci verglichen.
Eben, du hast Henry Rollins mit Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci hat das schon seinen Point.
Da muss ich mal...
Natürlich nicht. Hennes, wir sind super froh, dass du nach 3 Jahren endlich es geschafft hast, mal hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen.
Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, dass das so lange gedauert hat. Auch bei den Hörern, die ja scheinbar mit brennenden Sohlen und scharrenden Füßen auf mich gewartet haben.
Genau, die 12 oder 14.
Ja, das wird sich jetzt alles ändern. Wir gehen jetzt mal viral.
Mach dich nicht mal so klein, Roland.
Ja, das stimmt. Genau, mach das nicht. Überlass das den Profis, das klein machen.
Mach mich mal klein, Hennes.
Ich mach's
der Profi. Ja. Wir sind ja keine Profis.
Als ich klein war.
Wohlmeinende Amateure, oder wie heißt das? Keine Ahnung.
Nein,
also es ist wirklich toll. Und wir haben die ganzen Jahre immer gedacht, der Hennes wäre mal ein guter Gast. Und zwar, weil wir uns mal darüber unterhalten wollten, ganz gerne, über den bewusstseinserweiternden Effekt von Comedy.
Ja.
Weil tatsächlich ist es ja so, dass ich meine, viele meiner Lieblingscomedians, so Leute wie Bill Hicks oder Joe Rogan, also ich bin jetzt mehr so auf dem amerikanischen Sektor tätig, Pete Holmes oder so, das sind ja alles Leute, die eben nicht nur einfach irgendwie blöde Furzwitze machen, die machen sie auch, das ist ja das Tolle daran. Ne? Und dann kommt aber zwischendurch auch mal was wirklich sehr Bewusstseinserweiterndes, das kann aus allen möglichen Richtungen kommen. Das ist natürlich Politik, das kann aber auch irgendwie Spirituelles sein, Religiöses, Philosophisches, was auch immer.
Ja.
Und das war eigentlich immer so, wir dachten, wir kennen ja einen Comedian und wie siehst du das eigentlich? Also wie siehst du die Rolle des Comedians
in der Gesellschaft?
Ja, als Bewusstseinserweiterung vor allen Dingen. Also ne, nicht einfach nur einen blöden Witz machen, Leute zum Lachen bringen, ist ja super, aber eben wirklich auch,
Naja, es gibt bei Facebook eine geschlossene Gruppe, die nennt sich Anonyme Komiker. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich gehöre auch dazu. Das ist so eine interne Gruppe, wo sich Komiker über Veranstalter oder über Veranstaltungsorte austauschen, wenn da was nicht läuft.
Ja.
Und da gab es jetzt neulich auch mal wieder eine Sache, wo ein Mann, den ich jetzt nicht persönlich als Komiker bezeichnen würde, sondern als eher ein Schauspieler, der in einem starken ostdeutschen Dialekt spricht und auch ein Kabarettprogramm in dem Sinne hat, aber der sehr, sehr, sehr populistisch im Moment drauf ist. Und sehr, 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 man könnte sagen, rechtslastig ist, oder auch konservativ, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt ein Nazi, aber der haut jetzt so AfD-Sprüche raus. Und das machen Komiker auch. Das gibt, und da war jetzt die große Frage, darf man das und was? Und dann gibt's immer diese Frage, und deswegen erzähle ich das, was ist jetzt der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy? Und dann hat halt ein befreundeter Kabarettist, der sich wirklich als Kabarettist auch auszeichnet, gesagt, Kabarett ist Comedy mit Haltung. Worauf die ganzen Comedians gesagt haben, stopp, halt. Comedy ohne Haltung ist schlechte Comedy, ja? Und auch ein Furzwitz und ein Witz unter der Gürtellinie an der richtigen Stelle kann was sehr Philosophisches haben. Ich fange einfach mal an zu sagen, wie ich überhaupt darauf gekommen
ganz
bin,
genau, das,
das überhaupt Comedy machen zu wollen.
Ja. Sollte man vielleicht kurz dazu sagen, hast du ja auch in einer Zeit gemacht, wo Stand-up in Deutschland ja eigentlich überhaupt noch gar nicht so richtig verbreitet war.
Es gab diese Rutsche auf einmal, und es hing alles mit Nightwash an. Also die Stand-up-Welle, die, unter der wir gerade alle ertrinken und ja, leiden und ertrinken, wo jeder meint, er könnte es machen und die Spreu sich aber sehr, sehr stark schnell vom Weizen dann trennt, wie man so sagt. Das begann damals Ende der 90er mit Nightwash.
Definitiv. Das war WDR, ne?
Das war WDR, genau. Ich habe aber schon mitgemacht, bevor es in den WDR ging. Es war geplant, das im Fernsehen zu machen.
Vielleicht kannst du immer kurz was dazu sagen,
es weil die
Hörer kennen das
natürlich. Es gab vorher den Quatsch Comedy Club in Berlin und also nicht in Berlin, die sind dann nach Berlin gezogen. Thomas Hermanns, Renate Berger, die haben den Quatsch Comedy Club nach englischem und amerikanischem Prinzip hochgezogen. Das Ganze hatte aber immer eine gewisse Elitarität. Also man kam da sehr schwer rein. Und dann kam Nightwash und hat wirklich die Türen aufgemacht für alles eigentlich. Und alles, was funktioniert hat auf dieser Fensterbank in Köln.
Das war in einem Waschsalon.
Das war richtig, wirklich, ne? Das in einem Waschsalon in der Brüsseler Straße. Ja. Das ist jetzt ein Supermarkt in Köln. Und
bist du sicher? Mal, ich meine, bin plötzlich da vorbeigegangen, war immer noch ein Waschsalon.
Nein, ich war drin, als es ein Supermarkt war. Wir haben eine Abschlussfolge noch gedreht.
Ah, okay.
Ja, und da waren halt ganz viele Komiker oder Leute, die gesagt haben, wir wollen jetzt das auch. Es gab gar nicht so viele Stand-Up-Komiker zu dem Zeitpunkt.
Meine ich, ja.
Es war eigentlich nur Mittermeier, der wirklich Stand-Up auch erfolgreich gemacht hat. Und es gab immer zwischendurch mal auch andere, aber eigentlich war er mal so das große, die große Lichtgestalt so. Und ich bin halt in diese Rutsche reingeraten, wo dann Leute wie Johann König, Mario Barth und alle möglichen Leute dann auch gesagt haben, wir stellen uns jetzt auf die Bühne mit dem Mikrofon und erzählen was. Und erzählen Geschichten oder erzählen Schoten oder machen irgendwie was. Und dadurch gab es so eine Gemeinschaft. Und das war, wie gesagt, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und da bin ich quasi mitgeschwommen und bin seitdem, halte ich mich so über was.
Da haben wir uns gerade kennengelernt.
Ne?
Ich hab noch mal überlegt, also wir haben uns ja, wir haben uns kennengelernt zu Blair Witch Project.
Ja, wir waren vorher aber schon in Armageddon zusammen.
In Armageddon?
Ja, in der Pressevorführung. In der Pressevorführung. Da habe ich dich gesehen zum ersten Mal.
Echt?
Ja,
tatsächlich?
Ja.
Ich weiß gar nicht. Also,
und
Roland kenne ich seit Schindlers Liste.
Das ist doch schön.
Roland
seit Armageddon und ihn seit Schindlers Liste.
Ja, genau. Also, das war 93 und Blair Witch Project war 99. So lange kennen wir uns. Ist ja auch mittlerweile schon.
Und Roland kenne ich seit dem Studium.
Stimmt.
Roland und ich, wir haben Theater für Film und Fernsehwissenschaft studiert. Haben wir da auch außer Fernsehen und Film und so weiter auch über Comedy gesprochen?
Ich überlege, du hast ja das Seminar über
Monty Python gehalten. Python, was jetzt nicht Stand-Up-Comedy ist, aber man könnte über Monty Python und Philosophie, da gibt es auch Bücher drüber, genauso wie über die Simpsons und Philosophie Bücher gibt. Ich glaube, was uns so verbunden hat, war damals diese Liebe zur Popkultur, aber auch das ist da, was dahinter gab. Es gab immer diese Bücher, ich erinnere mich noch mit Twin Peaks und Akte X und so weiter. Und da gab es immer noch so eine Philosophie, da man hat versucht, da man das ja studiert hat, auch ein bisschen dadurch zu rechtfertigen, um zu sagen, da ist noch was hinter, da machen sich Leute Gedanken. Und das weiß man ja heute auch alles.
Ja.
Ne? Man weiß ja heute, dass Serien oder auch Comedy-Programme oder Comedy-Serien, dass da mehr hinterstecken muss, wenn die länger laufen, als einfach nur billige Witzchen. Aber der Punkt, warum ich angefangen habe, wirklich Comedy zu machen, Stand-Up-Comedy zu machen, war ich in einem Duo mit Heinz-Peter Lenkert. Wir haben in dem Sinne klassisches Comedy-Kabarett gemacht. Das war auch manchmal politisch, aber, und das ist auch noch ein Punkt, auf den ich gerade schon eingegangen bin, in Deutschland muss immer alles getrennt werden.
Richtig.
Wir brauchen in Deutschland Schubladen und Regale und das muss Comedy sein, das muss Kabarett sein. Gerade noch ein Veranstalter gesagt, können Sie uns denn einen empfehlen? Das muss aber Kabarett sein. Und das ist so, dann denke ich immer an Frank Zappa, der hat gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen E- und U-Musik, es gibt nur einen Unterschied zwischen schlechter Musik und guter Musik.
Und
das ist halt auch eine Geschmackssache. Und den Leuten, vielen Leuten gefällt das und vielen Leuten gefällt es nicht. Aber nur in Deutschland haben wir diese Elitäre und das hat auch was mit dieser Feuilleton-Welt zu tun, die dann sagen, das ist aber unter Niveau, dass das so erfolgreich ist in Deutschland, das darf doch eigentlich gar nicht sein. Und das haben die natürlich überhaupt nicht zu bestimmen. Ich habe mich damals von Heinz-Peter damals getrennt, weil wir künstlerisch als auch ambitionell andere Wege gegangen sind. Ich wollte halt immer, ich wollte in den Quatschclub rein. Mhm. Jetzt gar nicht, um irgendwie ins Fernsehen zu kommen, sondern weil ich Stand-Up-Comedy so toll fand. Es gab eine VHS-Videokassette und das weiß ich nicht nur von mir, das weiß ich auch von, das habe ich auch, habe ich mit Mittermeier auch lange drüber gesprochen, das war Robin Williams Live at the Met.
Mhm. Ja, ja, klar.
1986.
Auch für mich ein großartiges
Seminal. Ja, ja. Also wenn man was über Stand-Up-Comedy wissen will, es gibt ein paar Sachen, es gibt auch noch Delirious von Eddie Murphy. Mhm. Und natürlich im Nachhinein da den einen oder anderen Richard Pryor Auftritt, bevor wir jetzt ins Detail gehen, aber man muss sich ich habe das gesehen und ich habe gesagt, entweder ich mache das oder ich lasse es. Mhm. Also ich will das machen, was dieser Typ da macht.
Ja, ja.
Und ich will in diese Richtung gehen. Und ich habe sogar mal einen Auftritt gesehen von jemandem an der Bochumer Uni im Kulturcafé, der hat diese DVD, diesen Auftritt, diese VHS, hat er nachgespielt.
Okay. Echt?
Und ich saß da drin und ich sag, why are you fucking kidding me? Okay. Und das war,
auf Deutsch dann?
Nee, auf Englisch.
Achso,
auf Englisch. Er macht englische Stand-Up-Comedy. Also, und dann keiner in der Kultur, keiner kannte das außer mir. Und ich bin nachher gesagt, hast du die Pfanne am Alter oder was? Du kannst ja nicht einfach Robin Williams nachmachen.
Ja, ja, das war ja die Zeit.
Heute im Zeitalter von YouTube wird ja natürlich sofort jeder angeschwärzt, der irgendwas klaut, was ja immer
das
mal
wollte ich sagen, vorkommt. Das gilt ja so auch mit als die größte Sünde im Comedy-Bereich, oder? Die
es,
Witze anderer Leute
klauen. Ja, aber ich habe ja auch lange Zeit, habe ich Otto Walkes oder Frank Zander zum Beispiel, habe ich verurteilt, weil die Sachen geklaut haben. Bei Frank Zander weiß ich es ganz genau, weil ich das Album sogar hatte. In Dortmund gab es einen super Plattenladen, der hatte diese ganzen Comedians, deswegen hatte ich von Billy, oder hab immer noch von Billy Crystal, Eddie Murphy und so diese ganzen Comedy-Alben. Naja, aber ich denke, mittlerweile habe ich irgendwo gelesen, glaube ich, dass viele das auch damals einfach gekauft haben, ne, das Material.
Also bei Otto weiß ich, dass er sich natürlich hat viel schreiben lassen von Gernhardt und Eilert und hat aber auch viele Sachen genommen von Heinz Erhardt. Die standen aber auch alle hinten drauf und das wusste auch jeder, dass das, weil es gab...
Das ist ja okay, das ist ja quasi wie eine Coverversion spielen.
Der hat viel gecovert, genau. Also Otto, definitiv Otto, Hallervorden auch im gewissen Sinne, aber Otto, Heinz Erhardt, Otto eigentlich am größten. Also wenn ich wirklich zwei Leute sagen muss, ohne die ich nicht Komiker geworden wäre, dann sind das Otto und dann sind das Robin Williams. Ich muss immer wieder sagen, ich rede von Robin Williams, nicht von Robbie Williams. Und ich habe mir gerade nochmal die alten Otto-Shows auch nochmal alle angeguckt und habe gesagt, wie anarchistisch das war.
Ja, super. Ja, ja,
und,
super.
Und wie politisch, wie links das alles war. Das war ja auch so, ich habe über manche Sachen gelacht, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Trapp, trapp, der Trapper, tripp, tripp, der Indianer. Ich wusste nicht, was Tripper ist. Nur durch das reine Timing.
Oder
es gab zwei Königskinder, die konnten zusammen nicht kommen, denn er kam immer zu früh.
Ja, ja, oder
ich habe auch gedacht, der kommt eben zu früh und wartet und dann kommt sie und dann geht er wieder. Nur durch die Technik des Timings hat Otto dich zum Lachen gebracht, ohne dass du nachdenken musstest.
Ja, ja, genau.
Und das ist natürlich so eine Sache, Comedy ist was sehr, sehr Impulsives und hat was sehr, 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 sehr was Körperliches und Kabarett, bei Kabarett muss man natürlich irgendwie auch nachdenken und so. Es gibt schon irgendwo einen Unterschied, aber nur bei uns wird dieser Unterschied gemacht. In Amerika gibt es halt politische Kabarettisten, politische Comedians oder halt nicht so politische
Comedians.
Aber niemand wird bewertet, so, muss aber so und so viel Anteil in Politik, so und so viel. Ich bin ja in den 80er Jahren auch sozialisiert worden mit den ganzen Lach- und Schießgesellschaft und so weiter. Diese ganzen Kohlwitze, das hat ja auch zu der Zeit auch durchaus eine Berechtigung.
Ja, so. Klar.
Aber rein philosophisch und rein emotional steht Robin Williams bei mir ganz, ganz weit oben.
Aber ich meine, dass dieses Phänomen des Schachteldenkens, das haben wir ja auch. Wenn ich Leute erzähle, ich schreibe für Cobra 11, für Alarm für Cobra 11, dann kriege ich auch mal was.
Ja, ich ehrlich? Ja. Ich weiß nicht, ich habe dich ja auch.
Ja, ja, genau. Hennes hat mich auch gedisst. Hennes hat ja auch gesagt, da gibt's Drehbücher.
Nein, aber ich glaube, das, was du vorhin sagtest, das ist ja ein deutsches Phänomen, dieses grundsätzliche Unterteilen.
Und erstmal ablehnen.
Erstmal ablehnen und vor allen Dingen aber auch diese Unterscheidung, ne, zwischen Unterhaltung und Anspruch.
Genau.
Und wenn ich bedenke, die Amerikaner, die mischen das ja einfach wild. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer The West Wing, eine großartige Fernsehserie, die total hochpolitisch.
Aaron Sorkin,
hochpolitisch ist, aber total unterhaltsam ist. Und selbst wenn man jetzt vielleicht sich mit dem amerikanischen Politiksystem nicht so perfekt auskennt, ist es trotzdem ein großer Spaß, diese Serie zu gucken.
Würdest du das gleich von Veep sagen auch?
Ja, Veep habe ich tatsächlich noch nicht so viel von gesehen. Kinder, ihr wisst doch alle, wie das ist.
Ist auf der
großen Queue.
Aber ich hab noch ein anderes Beispiel. Wir saßen hier und der Trailer, das muss 2007 gewesen sein oder 2008, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall lief der Trailer von Transformers, vom ersten Transformers.
Ja.
Und dein Sohn war damals noch, Garys Sohn war damals noch jung und ich habe mich kaputt gelacht. So, ja. Roboter, die sich dann in Autos waren, total doof. Ich weiß noch, dass er total sauer war.
Henry war lange sauer auf Fans.
Weil er
sich drüber
lustig. Der Hassprofil. Ja, ja. Hey. Und dann bin ich aber ins Kino gegangen und dachte, wir reden vom ersten Teil. Ich habe mich doch wirklich, ich will jetzt nicht sagen emotional abgeholt gefühlt, aber ich habe mich extremst gut unterhalten gefühlt. Und ja. Ich habe eine Geschichte, sowas habe ich noch nie gesehen vorher
im
Kino. Man kann über den Schluss sich ein bisschen unterhalten, das Finale, aber das ist generell das Problem von solchen Filmen. Schade, dass das dann nicht so weiter oder dass es nicht damit aufhörte.
Ja,
das ist
ja,
genau
ja,
wie
ja.
mit Matrix.
Ja, ja,
guck mal, es gibt Filme, die machen philosophische, spirituelle Türen auf. Und dazu zählt natürlich Matrix auch.
Absolut.
Matrix hat eine. Jetzt überleg noch mal, wie toll wäre Matrix, wenn es nur einen Film gegeben
absolut.
Hätte. Wie großartig
wäre
das. Hätte man noch nie eine Fortsetzung gebraucht.
Nein, von Transformers auch nicht. Dann wäre das einfach an Transformers, der hat unheimlich viel Geld eingenommen und wir haben alle schön irgendwie geguckt.
Aber da darfst du ja nicht vergessen, dass da echt eine Spielzeugfirma hintersteckte. Ne?
Und, ja, die Gründe kennen wir ja nur, aber du hast natürlich komplett recht. Also
ja, aber der Grund, den Film zu machen, ich sag mal nochmal, der Grund, den Film zu machen, und da komme ich wieder auf den Grund, um Comedy zu machen.
Ja.
Natürlich ist das toll, wenn man damit seine Miete bezahlen kann und wenn man davon Geld hat, wo man mit dem Urlaub fahren kann, wenn man sich lustige Sachen mit so Äpfelchen drauf kaufen kann, ja. Das ist alles natürlich ganz toll. Ich mache das auch wegen dem Geld. Ne? Wie wir Komiker sagen, der Kabarettist sagt wegen des Geldes, der Komiker wegen dem Geld. Alter Gag. So, ist auch nicht von mir. Sag ich nur mal dazu, kleines Häkchen. Man kommt immer wieder und ich bin jetzt gerade auch an einem Punkt, wo ich jetzt so kurz vor 50 bin, wo ich mich frage, warum mache ich das eigentlich? Warum gebe ich mir das? Warum fahre ich durch die Gegend und spiele vor den Leuten und muss mir alle 2 Jahre neues Programm ausdenken? Was will ich eigentlich? Und du bist in dieser Maschine drin, weil du natürlich Geld verdienen musst und das müssen die...
weil du auch nichts anderes gelernt hast.
Naja, ich könnte ja auch noch... Ja, es ist gar nicht so verkehrt, weil ich könnte mich natürlich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt was ganz anderes.
Ja.
Aber das ist auch sehr aufwendig. Und dann, man wird auch im Alter ein bisschen bequemlicher, auch ein bisschen fauler.
Natürlich.
Und, aber ich habe nicht mehr so diese Ambition, die ich damals vor 17, 18 Jahren hatte.
Du hast das Auge des Tigers verloren, wollen wir mal ganz ehrlich
sagen. Ich habe so ein bisschen mein Orm ist so ein bisschen weg.
Ja.
Auch da wieder, Walter Mörs. Ne? Walter Mörs, die ganzen Zamonien-Bücher. Was für eine großartige, das ist wirklich für mich so eine Art Douglas Adams. Ja, Douglas Adams Comedy, wahnsinnig für eine Philosophie dahinter. Philipp K. Dick.
Klar,
ja, reden wir über Philipp K. Dick, lese ich gerade, Jubik lese ich gerade. Auch unheimlich lustig. Unglaublich lustig. Ein Thema für sich, eigentlich so. Da müssen wir noch ein paar andere Leute einladen. Aber es gibt eine Philosophie, es gibt einen Grund, das zu machen. Und der Grund hat auch damit zu tun, also ich stehe da und sage, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich mit der Zeit? Wir gehen oft ins Kino oder wir gehen auch oft ins Theater und man sitzt da 2-3 Stunden und denkt so, die Zeit kriege ich nicht mehr zurück. Und man muss dann denken, ja, ich saß jetzt da im Trocknen, mir geht's gut, ich bin nicht irgendwie bedroht worden. Alles jammern auf hohem Niveau,
ist auch
eine deutsche Tugend.
First World Problems.
Absolut. Ja. Und aber man mit fortschrittendem Alter fragt man sich schon, was sage ich jetzt eigentlich hier? Gebe ich den Leuten was mit? So, ich habe diesen einen Gag am Anfang. Wo ich rauskomme und sage, das ist toll, hier zu sein, dass ihr hier seid, es ist egal, ob man das Kabarett nennt, ob man das Comedy nennt, ob man zum Fußball geht, ins Theater oder ins Kino, man guckt sich Musik an, wenn Leute zusammenkommen und haben 2 Stunden Spaß, ist das was Tolles, das ist ein Privileg und wenn wir aufhören, das zu machen, dann haben die Arschlöcher gewonnen. Wenn ich das richtig mache, dann klatschen die Leute. Dann gibt es diesen sogenannten Gesinnungsapplaus, im Kabarett sehr beliebt.
Aha,
ja, okay. Ich bezahle für etwas, was ich selber schon wusste.
Ja.
Und dann sage ich, in den aussterbenden Applausen, außerdem brauche ich das Geld. Ja, das ist die Wahrheit.
Ja.
Das ist nichts anderes als die Wahrheit. Es ist aber eine Pointe. Und ein Freund von mir, ein Kabarettist, der selber auch Piano, redet von sich als Kabarettist, Piano-Kabarettist, Matthias Brodovi, kam nach dem Aufenthalt und sagte, Hennes, du bist so ein Arschloch. Ich sowieso nicht. Weil das ist jetzt, ich weiß jetzt den Unterschied zwischen Kabarett und Comedy. Ich wäre mit der Aussage total zufrieden gewesen. Ja? Und die Leute auch. Aber du setzt noch eine Pointe hinterher. Ja. Und ich sage, aber das ist der Grund, warum ich auf die Bühne gehe. Weil in dieser Pointe steckt drin, außerdem bringe ich euch zum Lachen.
Ja.
Damit verdiene ich mein Geld.
Ja, ja.
Und außerdem brauche ich das Geld. Das ist einfach
also
nur die Wahrheit.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen das Problem, das weiß Gary auch, ich kann einfach nicht lügen. Und wenn mir was nicht passt, dann bin ich auch manchmal pampig und sehr, sehr polterig und sag dann, halt doch mal die Fresse.
Ja.
Oder so, oder du Arsch und so weiter. Und
ja.
In unserem Podcast, bei Streter Bender Strebech, sind halt Leute, die das sehen und hören, die sich dann wundern, was ist denn in denen gefahren? Was ist denn mit dem? Was hat der denn Schlechtes gegessen?
Bender Extreme.
Ja.
Dabei bin ich einfach nur so, wie ich bin. Auch das ist eine Philosophie.
Ja.
Du hast auf der Bühne
eine
erhöhte Persönlichkeit. Also ein quasi ein Über-Ich, ein man ist ein
Kunst-Ich.
Bist
du aber auch nicht, also
das,
beides.
Ne? Das bin ich nicht beides. Mhm. Aber das ist bei Stand-Up-Comedy das Geile, ist, dass man das aus seiner eigenen Persönlichkeit rausholt. Mhm. Das heißt, bei Comedy geht es ja viel um die eigenen Schwächen, um die eigenen, mir ist es immer die Größe. Ja. Dann viele fangen dann irgendwann über das Alter zu sprechen und dass bestimmte Körperfunktionen nicht mehr so funktionieren. Und dann sitzen die Leute da und denken auch, ja, das stimmt, das ist bei mir auch so. Gut, dass das einer mal gesagt hat.
Ja, klar.
Und so, ne? Und
ist das nicht überhaupt ein ganz großer Anteil von Comedy? Immer einfach, also ich habe das Gefühl, viel Comedy ist einfach nur das mal auszusprechen, was sowieso alle denken oder beziehungsweise, nee, was sie eben nicht sehen, aber sie haben es durch dich dann zum ersten Mal gesehen. Also deswegen auch dieser bewusstseinserweiternde Effekt. Du beobachtest sozusagen die Realität.
Und das ist anders. Der Fachmann redet dann von Observational Comedy.
Genau.
Ja, das hat Seinfeld sehr geprägt. Da geht es auch noch sehr viel um die anderen, weniger um ihn. Es gibt viele Leute, die holen. Also wie gesagt, wenn man sich mit amerikanischer Stand-up beschäftigt, und das sollte man, wenn man sich überhaupt für Humor. Das Problem ist in Deutschland, dass man einen Komiker mag oder einen, und dann guckt man nur den.
Ja, ja,
das
ja.
ist in Amerika und in England eine ganz andere, viel offenere Kultur.
Das ist ja Gott sei Dank was, das muss man ja jetzt einfach mal sagen, was Netflix ja so ein bisschen aufbricht irgendwie, weil es vergeht ja keine Woche, wo nicht irgendein Comedy-Special wieder online geht und ich finde das ganz, ganz toll, dass wir auch in den Genuss kommen, wirklich auch mal so eine breitere, auch mal Comedians, von denen selbst wir noch nie was gehört haben.
Für mich, das ist eine sehr tolle Sache, natürlich eine sehr bequeme Sache. Ich habe auch sehr viel gelernt, indem ich zu Leuten gehe, die was ganz anderes machen als ich. Ich war einmal bei Volker Pispers und das hat mich total umgehauen, weil er komplett was anderes macht als ich und politisch, aber er weiß und er hat auch, das hat auch alles Hand und Fuß, was er sagt, und ich habe mich echt auch gut unterhalten gefühlt. Das war für mich ein Erweckungserlebnis und meine ganzen Besuche auf dem Fringe Festival in Edinburgh.
Ja, ja.
Da habe ich sehr viele verschiedene, habe ich auch Leute gesehen, die total scheiße waren. Ja, also das gibt's halt auch.
Ja.
Man sieht auch manchmal gute Leute, die scheiße sind.
Mhm. Ne? Ja, ja, klar.
Das ist ein großes Festival, wo
das größte Comedy-Theater-Musikfestival der Welt.
Ja.
Ja, genau, ja. Mhm. Und das ist, und ich finde, das Schöne an meinem Beruf ist, dass man auf der Bühne mit den Leuten in eine Kommunikation tritt. Also ich rede ja sehr viel auch mit den Leuten.
Ja.
Viele fanden das auch am Anfang total seltsam, dass ich auch mal mit denen gesprochen habe.
Ich finde, das ist eine deiner...
Wo kommst du denn her? Wie lange hast du denn hier hingebraucht? Hier vorne war ein Schild. Ne, da bin ich erstmal vorbeigefahren und dann saß einer, ich weiß noch genau, es war in Lünen im Hansasaal, der rief dann irgendwann rein, weiter! Und ich so, das ist weiter, das ist das, was ich mache hier. Ja, das heißt, ich bin so eine Art Gesprächsleiter, ich bin so eine Art Host und da habe ich irgendwann mal festgestellt, dass das wirklich eine Stärke
von dir ist. Das ist eine absolute Stärke von dir, ja, das habe ich auch echt am liebsten.
Mit Leuten zu reden, ja.
Genau.
Und man ist selber auf der Bühne und man lernt viel über sich und man entwickelt sich. Ich glaube, in jedem künstlerischen Beruf, und das ist auch wieder ein ganz großes Privileg, kann man sich entwickeln. Und Brian Eno hat mal gesagt, du kannst in der Musik, in der Kunst, kannst du ein Flugzeug gegen einen Berg fliegen lassen und du kannst heile weggehen. Das kannst du überleg mal, wie viele Filme floppen, wie viele Filme bomben, eine Fernsehserie bombt oder Firefly, einer Staffel abgesetzt. Ein riesen Kult-Following, das Ding, ja. Und das hat trotzdem seine Berechtigung. Und da verlieren Leute Geld und vielleicht auch ein bisschen Ansehen. Aber es ist im Prinzip, ist es scheißegal, auch wenn Gary Strebeck sein Handy anhat.
Ja.
Es ist menschlich, das mögen wir.
Mhm. Ja. Genau.
Reden wir über Philosophie.
Ja, lass uns nochmal du hast ja gerade, wir haben jetzt einen sehr großen Bogen geschlagen, aber du hast ja nochmal so über deine Anfänge geredet und so. Und ich meine, ein wichtiger Aspekt, finde ich, also wenn wir sagen, viele Wege führen nach Om, wir haben das ja schon öfter gesagt, dass Om ist ja auch so ein bisschen so das sich selber finden.
Yeah.
Also, ne? Und ich meine, du hast ja deshalb meinte ich das eingangs, zu einer Zeit, wo Stand-up in Deutschland noch nicht besonders verbreitet war, einen Berufsweg eingeschlagen, der, selbst wenn es heute noch jemand tut, wo man auch als Vater oder Mutter vielleicht erstmal, willst du nicht noch was Vernünftiges lernen? Mach doch noch eine Ausbildung bei der Sparkasse oder so. Also, das ist ja selbst wenn man erfolgreich wird, damals zumindest, war noch nicht mal klar, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist jetzt heute ist es was anderes. Wenn man ein erfolgreicher Stand-up-Comedian ist, dann kann man davon leben. Aber vor 20 Jahren war das noch nicht so unbedingt gesetzt. Wie ist das bei dir eigentlich gewesen? Also wie haben deine Eltern darauf reagiert? Wie hast du quasi mit diesen inneren Ängsten vielleicht auch, hast du da welche gehabt? So, bin ich überhaupt lustig? Klappt das überhaupt?
Diese inneren Ängste hast du immer, die treiben dich auch an und die musst du auch haben. Das ist also in dem Moment, wo du dich zu sicher fühlst, dann wird es langweilig. langweilig. Also wird es mir langweilig. Meine Eltern haben das leider nicht mehr mitgekriegt. Die sind leider kurz davor gestorben, bevor ich angefangen habe mit Stand-Up-Comedy. In der Zeit, als meine Eltern noch lebten und dann gestorben sind, habe ich beim Radio gearbeitet. Mhm. Ich kam von der Uni, ich habe Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert, habe meinen Abschluss gemacht über Monty Python und wusste eigentlich gar nicht, was man damit macht. Ne? Also außer vielleicht an der Uni bleiben.
Ja.
Und dann kam aber dieser Zufall, dass ein Freund von mir einen Radiosender mit aufgebaut hat beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Das war der Jugendsender, das was in Nordrhein-Westfalen 1 Live ist, was heute UFM heißt, das ist früher XXL. Und ich habe da quasi die Comedy-Abteilung unter mir gehabt. Ich kam von der Uni und habe direkt so einen Posten gehabt, wo ich quasi auch mitbestimmt habe, was an Comedy läuft und habe auch eine eigene Sendung gehabt. Und habe das 2 Jahre gemacht und habe auch viel gelernt, habe aber dann wirklich vermisst, auf der Bühne zu stehen und mit Leuten
vor mir. Das war nach der Zeit mit Lenkheit.
Ja, das war nach der Zeit mit Lenkheit. Da habe ich, wie gesagt, auch sehr viel gelernt. Aber dann habe ich dann einfach gedacht, ich muss wieder auf die Straße. Jetzt in meinem Alter muss ich sagen, jetzt bin ich eigentlich viel lieber abends wieder zu Hause. So dieses ganze Hotel und mal wegfahren oder wir fahren. Das ist immer, ich kann es ja sagen, Herr Strebel und ich, wir haben ja auch zusammen einen Podcast und manchmal kommt es dann zu Klassenfahrten.
Ja.
Und dann geht Gary total stark, wir fahren nach Berlin, wir dürfen nur Suicide Squad angucken. Und ich so, ja, das ist eine Presseverführung, dafür fahre ich dann nach Berlin, ja, weißt du, dann kann ich mir das auch irgendwo anders angucken. Da läuft das und das. Da bin ich so ein bisschen müde geworden. Da bin ich so ein bisschen auch durch die Zeit.
Aber du hast dann trotzdem immer Spaß, wenn du mitkommst.
Ja, wenn ihr dann auch mit über den roten Teppich geht. Ihr wolltet ja nicht. Also dafür fahre ich doch nicht nach Berlin, dass wir jetzt nicht hier über den roten Teppich gehen. So, das muss auch einen Grund haben.
Ja.
Nee, und das hat, also was ich sagen will, ist einfach so, ich habe nicht mehr diesen Antrieb, jetzt die und die Stadt zu erobern oder da und da irgendwie in den Fernseher und so, lasst mich einfach alle in Ruhe. Ich will meine Shows machen und abends am liebsten wieder mit dem Arsch im Bett sein und zwar im eigenen Bett.
Ja. Ja.
Aber das ist einfach das ist das Leben, man verändert sich. Das ist das Tolle als Künstler, du kannst dich verändern, du bist nicht in so einem Job, wo du jeden Tag von 8 bis 17 Uhr, 9 to 5 oder was weiß ich, immer das Gleiche machst, sondern du veränderst Sachen und so.
Ich meine, unser Podcast alleine, das ist ja auch schon, ich meine, guck mal, da machen wir jetzt auch schon seit 3 Jahren. Ne? Das ist ja
und
auch,
wir verändern uns.
Ja, und wir
sind in den letzten 2 Podcasts richtig gut geworden.
Ja, ja.
Warum? Weil wir auf bestimmte Sachen mal geachtet haben, uns das angeguckt haben. Du guckst dir den ja sowieso auch an, weil du den schneidest. Ich gucke mir den auch immer an, weil ich will sehen, oh, wie reagiere ich da? Bin ich dem da jetzt wirklich in die Parade reingelaufen? Habe ich den unterbrochen da? Oh, da musst du ein bisschen aufpassen. Man kann nicht nur als beruflich sich weiterentwickeln, sondern auch menschlich.
Ja, natürlich.
Man kann, und das, ja, sagst du natürlich, wie viele Honks laufen da draußen rum? Die
Ich meine, aber das ist ja auch eine Sichtweise aufs Leben. Genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Die Honks, die rumlaufen, die haben diese Sichtweise nicht, dass das Leben ja an sich ein Entwicklungsweg ist in irgendeiner Form und dass ich jede Situation nutzen kann zur Entwicklung.
Weil es ja irgendwann mal vorbei ist.
Richtig,
ja,
genau.
So.
Und bis dahin will man ja vielleicht irgendwie sich entwickelt
dann
haben.
Und was will man denn dann? Man denkt natürlich so, was ist die Legacy, die man hinterlässt?
Genau.
Was ist das Vermächtnis, das große Vermächtnis? Und bei den Leuten, die in den letzten Jahren gestorben sind, wir sind jetzt in der Generation, wo sehr viele unserer Helden abgetreten sind und auch leider natürlich noch abtreten
jetzt
werden.
Jetzt gerade erst George A. Romero und
Martin Landau.
Martin Landau
auch, ne?
Ja,
aber so Leute, die dich wirklich auch persönlich berührt haben und natürlich auch Leute im Freundeskreis, die Eltern, die Verwandten und so weiter, Leute, die da auch teilweise jünger sind als du. Mhm. Und da denkt man so mit so einem gewissen Abstand drüber, warum ist man so traurig oder warum war das jetzt so wichtig? Weil man denkt, das waren geile Typen. Und man möchte einfach, also ich möchte von mir, dass man nachher sagt so, ach, schade, dass der weg ist.
Hm.
Schade. Der
war immer lustig.
Der war eine lustige. Ich rede ja auch immer gerne mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind.
Hm.
Das finden ja viele Leute auch so ein bisschen seltsam. Also manchmal so mit so Journalisten und so. Die dann sagen, hab ich jetzt nicht gedacht, dass ich sage, nee, ich will mit dir jetzt hier und nicht über Facebook und nicht über irgendwelche Twitter-Sachen, sondern ich will mich jetzt mit dir hinsetzen auf ein Bier und will mal über diese Sache reden. Weil nachher gehe ich vielleicht raus und bin vielleicht ein bisschen klüger, weil ich eine andere Meinung mir mal angehört habe.
Ja.
Das ist total wichtig. Da hatten wir auch, glaube ich, in den letzten Podcast das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Das ist ja etwas, etwas, was ich weiß nicht genau, ob das früher besser war. Man ist ja immer so geneigt zu
nostalgieren. In unserem Alter, ja.
Ne? Aber es ist zumindest etwas, wo man im Moment das Gefühl hat, das geht so ein bisschen verloren, eben diese Gespräche mit Andersdenkenden. Ja. Einfach um kennenzulernen, warum funktioniert. Also ich zum Beispiel, ich lese ganz gerne so amerikanische Verschwörungsforen, wo unheimlich viele rechte Typen rumhängen. So richtig so. Und ich finde das aber interessant, zumindest mal.
Ja, klar.
Nur so ein bisschen deren Denkprozess. Es ist natürlich nicht wirklich ein tiefer Einblick, aber ich finde es einfach spannend. Und tatsächlich finde ich das total wichtig, mit Leuten zu sprechen, die anderer Meinung sind. Von dem ist das ein total gute.
Wenn du dich erinnerst, wir saßen früher in der Cafete, als wir zusammen Theater, Film und Fernsehen studiert haben. Und Theater, Film und Fernsehwissenschaft. Und wir saßen in der Cafete und wir haben uns gestritten. Ja. Und unser gemeinsamer Freund Franco, der immer eine andere Meinung hatte als ich. Und dann
jeder Film wurde immer zerfetzt.
Du
hast doch keine Ahnung, Idiot. Man hat sich auch beschimpft, aber man hat zumindest geredet.
Ja, aber wie beschimpfen wir uns im Ruhrgebiet? Wir beschimpfen uns, na du Arsch, na du altes Scheißhaus. Das hat eine Freundlichkeit für Leute außerhalb des Pots ist das sehr, sehr, sehr seltsam und sehr befremdlich.
Ja,
ich weiß noch, dass Leute, die auch von außerhalb kamen an die Uni, die waren erstmal schockiert, wie wir miteinander umgegangen sind.
Ja, stimmt. Richtig. Ja,
genau.
Ja, so sind die im Ruhrgebiet. Das ist ja auch das, woran sich immer viele Leute bei uns im Podcast.
Deswegen kommen so viele Komiker aus dem Ruhrgebiet, um diese Frage jetzt mal zu beantworten.
Ja.
Weil es um Kommunikation geht, weil es um Direktheit geht. Es kommen sehr viele Komiker auch aus Berlin. Oder es gibt auch welche, die kommen aus Frankfurt. Aber es kommen aus Köln natürlich. Es kommt aus Ballungsgebieten kommen die meisten Komiker. Nicht nur, weil da die meisten Leute wohnen, also rein rechnerisch, sondern auch einfach, weil es da viel um Kommunikation geht um die Auseinandersetzung.
Ja.
Deswegen war für uns hier im Ruhrgebiet auch diese ganze Flüchtlingssache so befremdlich. Warum haben die Leute da in Sachsen jetzt auf einmal so ein Problem? Da wohnt doch niemand.
Da gibt es auch keine Flüchtlinge.
Da gibt es auch keine Flüchtlinge. Oder man fährt von Berlin nach Hamburg, fährt durch Mecklenburg-Vorpommern. Da ist da nichts. Da hast du nichts. Ist nichts. Und hier, wir sind so geballt. Und
hier heißt jeder zweite sowieso Kuklinski. Und das sind ja die Flüchtlinge aus der vorletzten Generation.
Na gut,
das
sind jetzt keine
Reisende.
Die haben wir schon freiwillig hierher geholt.
Ist schon richtig, aber ich sage jetzt, ich meine Immigranten.
Nein, aber es geht um eine Auseinandersetzung, auch mit anderen Kulturen und mit anderen Leuten. Das will ich jetzt auch nicht schönreden, das hat sich auch schon verändert. Das verändert sich auch dauernd und da muss man auch ein Auge drauf haben, in welche Richtung das geht. Aber ich finde, man muss trotzdem immer noch sagen, lass uns doch erstmal drüber reden, bevor wir jetzt hier irgendwie die Hasskappe aufziehen. Früher war ich dafür bekannt, immer zu sagen, der regt sich immer auf. Das ist immer
das
HB-Männchen. Genau. Ja, Hennes Bender, HB-Männchen. Das ist so das, was Gernot Hassknecht jetzt ist.
Ja.
So, wenn ich Gernot Hassknecht sehe, der übrigens sehr, sehr nett ist, dann denke ich immer, das hätte jetzt auch ich sein können.
Ja.
Und dann denke ich immer, will ich das aber? Will ich so abgestempelt sein als diese Figur, die dann immer an einem ganz bestimmten Zeitpunkt total planmäßig vorherberechenbar ausrastet?
Ja.
Und viele haben auch gesagt, sag mal, du riechst dich gar nicht mehr so auf wie früher.
Altersmilde.
Das ist so ein bisschen Altersmilde. Das ist so ein bisschen, das ist so dieses, mir sind auch viele Sachen einfach auch scheißegal.
Ja, ganz genau.
Ja, das ist eh so ein Punkt. Ich glaube auch diese ganze Trollgeschichte im Internet, da hatten wir auch, reden wir auch das ein oder andere Mal drüber. Die meisten Dinge, um die da gestritten wird, die gehen mir am Arsch vorbei. Also man kann sich ja aufregen über Dinge. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug auf diesem Planeten, wo man sich darüber aufregen kann. Aber doch nicht darüber, weiß ich nicht, ob jetzt irgendwie die Farbe der neuen Power Rangers mit denen von den Alten irgendwie funktioniert und ob die nicht irgendwie...
Oder ob Ghostbusters jetzt von Frauen gespielt wird.
Ja, oder Doctor Who jetzt von einer Frau gespielt wird. Was ja perfekt ist.
Perfekt.
Mein Gott, wie lange habe ich darauf gewartet?
Ja, perfekt. Großartig. Ich finde es absolut wunderbar.
Ja.
Alleine, was das für eine, ich kann es gar nicht erwarten, was das ja eine für fantastische, auch für Geschichten. Ich meine, ganz natürlich. Abgesehen von der, ich sag mal, politischen Implikation, einfach für die Story ist es super.
Aber hättest du jetzt damit gerechnet, dass es Jodie Whittaker wäre? Oder wen hättest du gesetzt?
Ich habe tatsächlich gedacht, es wird eine Frau, weil da habe ich irgendwie die ganze Zeit, weil die
ja, so gut, viel das, drüber das geredet. Ja gut, das habe ich schon auch
genau, geahnt. Aber wer es ist, hatte ich null
Ahnung. Naja, es war ja
ich habe das auch nicht so verfolgt, wer da jetzt, sagen wir mal,
Rennen war. Pamela Stevenson war ja im Gespräch, die ja gar nicht mehr Pamela Stevenson heißt. Wie heißt sie jetzt irgendwie?
Also, ich weiß es nicht.
Ja, aus Spaced.
Wen ich ja noch super gefunden hätte, wäre Hayley Atwell.
Hayley Atwell hätte
ich natürlich super gerne gesehen.
Hätte ich natürlich auch gerne, sofort eingeschaltet. Jetzt heißt es wieder der Bender der Sittenstrolch, aber das ist natürlich auch, aber ich folge ihr ja auf Instagram, wir sehen uns ja täglich. Die Hayley und ich, wir sind ja so.
Ihr seid ja so.
Tilda Swinton wäre natürlich eine sehr offensichtliche Wahl gewesen, aber das wäre auch zu...
Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr... hätte ich auch gerne geguckt, aber ich glaube, viele nicht.
Nee, also ich freue mich da sehr drauf. Wir sind total abgedriftet. Also.
Egal.
Auch Dr. Who hat eine starke Philosophie.
Oh,
und,
ja, total.
Und die Verbindung, du kannst eine Philosophie mit Komik natürlich viel auf eine wunderbare Art und Weise zugänglich machen. Nicht umsonst heißt ein Film von Monty Python The Meaning of Life.
Richtig.
Ja.
Und viele andere Sachen. Und bei Stand-Up-Comedy ist es halt auch so. Nur ihr habt hier das Buch liegen von Bill Hicks und wir reden über Henry Rollins und ihr wollt bestimmt auch irgendwie Lenny Bruce ansprechen. Ja. Macht das doch mal.
Ja, eben. Machen wir ja gerade. Habe ich ja gleich eingangs.
Bin ich hier der Moderator oder
was? Ja. Ich habe das schon eingangs erwähnt. Also ich meine, unser Publikum weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Müssen wir mal ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Das sind jetzt nicht unbedingt die absoluten Comedy-Experten.
Nein, es gibt das Internet, ne? Da muss man nicht Rücksicht
drauf nehmen. Nein, aber wir verlinken, ich wollte ja...
Die sollen das googeln.
Das wollte ich ja gerade sagen. Wir werden in den Shownotes natürlich zum Beispiel auch zu ein paar Clips von den diversen Komikern, über die wir gerade sprechen, verlinken, damit ihr, falls ihr die nicht kennt, kennenlernt und auch lieben lernt, weil zum Beispiel Bill Hicks ist ein Komiker, der ja nur 32 Jahre alt geworden ist und ich weiß gar nicht, war Anfang der 90er, war das glaube ich schon verstorben ist, war das nicht so in der Ecke? Also
wann war denn diese Letterman-Geschichte, wo er rausgeschnitten worden ist? Das muss glaube ich 93
gewesen sein. Also,
ich glaube 94
also richtig, richtig lange her, aber immer noch ein unfassbar aktueller Komiker, weil er eben,
was gerade
ich eingangs
jetzt,
mal sagte, ne, er also wirklich die absoluten dreckigsten Witze kombiniert hat mit hochphilosophischen und hochpolitischen, also alles in einem Ding und in einer Energie, die ich immer total, also die ich einfach liebe. Mhm. Ne? Und also wenn ich bedenke, was also sein berühmtester Clip, den du ja als T-Shirt gerade trägst hier, glaube ich, der im Internet jedenfalls der berühmteste Clip ist, Life is just a ride oder It's just a ride, den werden wir auf jeden Fall verlinken, der wird auch jeder Hörer von unserem Podcast lieben, wenn er den noch nicht schon kennt. Also deswegen, das ist ja so eine ganz große, das ist ja das ganz Große, da geht es ja wirklich um Gott, um die Existenz und so weiter. Das ist ja die große Bewusstseinserweiterung, die Bill Hicks zum Beispiel gemacht hat. Ich sag mal, Lenny Bruce, wenn ich mich richtig entsinne, das waren ja eher ja politisch. Weißt
ja,
du, oder?
Der hat erstmal, ja, so dieses, das ganze, diese ganze politische, wann war Lenny Bruce?
50er,
Ende der
50er, 60er.
Oder und Richard Pryor dann
Pryor,
später.
Definitiv, in den 70ern. Darf man nicht vergessen. Ja, diese Leute, ich muss jetzt auch eins sagen, man hat immer gesagt, und Gary hat damals auch gesagt, ja, du musst unbedingt mal sowas machen wie Bill Hicks oder sowas wie Dings. Und diese Leute, so gut die waren und so einflussreich die waren nicht wirklich glücklich. Die waren, die haben auch nicht nur daran gelitten, dass sie krank waren oder dass sie drogenabhängig waren, sondern die haben auch ein bisschen an ihrer Kunst gelitten. Mhm. Und sie haben auch, und das ist auch so eine Sache, man muss als Künstler eine Art Schnittmenge finden zwischen seinen eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen des Publikums, was das Publikum sehen will auch, weil es bezahlt, weil ab einem gewissen Level bist du Dienstleister. Ja, ich habe immer das Streitgespräch mit Leuten, mit jungen Kollegen, die aus dem Poetry Slam kommen. Ich habe gesagt, in dem Moment, wo du nicht mehr bei einem Wettbewerb mitmachst, sondern abends die Leute haben sich einen Babysitter besorgt, sind eine Stunde, zwei gefahren und ich so, da musst du liefern. Nein, das ist Kunst. Das ist alles in Ordnung, das macht man als junger Mensch, Sturm und Drang und so weiter. Es ist gar nicht verkehrt, sich auch mit der Biografie von Bill Hicks oder auch mit Lenny Bruce und auch Richard Pryor und auch zum Beispiel Sammy Davis Jr., der jetzt nicht Stand-Up gemacht hat, aber auch, warum haben die das gemacht? Also man kompensiert unheimlich viel. Werde ich auch oft gefragt, ob ich meine Größe kompensieren muss. So, das ist bestimmt am Anfang der Fall gewesen, aber ich muss jetzt auch noch andere. Wie gesagt, man entwickelt sich ja.
Warst du eigentlich, das habe ich dir nie gefragt, warst du eigentlich jemand, der so in der Schule Probleme hatte, gehänselt wurde?
Ja, klar.
Und so?
Ja. Ich war immer, ich war immer der Kleinste, aber mir haben jetzt Leute beim Abi-Treffen gesagt, ja, du warst aber immer der Kleinste, wir haben das aber nie böse gemeint.
Naja.
Das hätte ich damals gerne gewusst, so mit 13, 14.
Nachher würde ich das auch immer behaupten.
Aber was mir auch immer gesagt wird, du hast immer Witze erzählt, du hast immer Zettel dabei gehabt, wenn einen Tag vorher Rudis Tagesshow lief oder Bananas. Ich habe immer die ganzen Sketche aufgeschrieben. Ich habe immer die Leute verbessert, weil wir sind ja diese Generation, wenn dann sowas lief wie Plattenküche, Bananas oder Otto, wir haben am nächsten Tag das auf dem Schulhof nachgesprochen und nachgespielt.
Klar,
und ich habe da immer dann
auch alle gesehen haben.
Und ich habe danach, wir haben es alle gesehen, wir haben danach gesagt, an der Stelle sagt er das und nicht das. Da war ich schon auch an der Technik auch bisschen interessiert. Ja, das war auch auf jeden Fall.
Das ist witzig, weil wir haben genau das Gleiche oder ich habe genau das Gleiche mit Filmen gemacht. Also wir haben dann immer so Filmquiz gemacht, wer ist der Regisseur von dem und dem Film und so, ne? Wer hat das gemacht, in welchem Jahr ist der entstanden und so. Und dann wurde auch immer, das ist falsch, dann musste man immer ausfüllen und so.
Comedy hat auch immer eine sehr dunkle Seite. Das sieht man natürlich bei Leuten wie Bill Hicks und bei Lenny Bruce natürlich auch. Aber ich sag nur Robin Williams. Mein Gott, was für eine dunkle Seite der Mann gehabt haben muss. Und das war wirklich eine Sache, wo ich heute noch dran zu knabbern habe, ganz ehrlich.
Ne? Ja. Also, dass er nicht mehr da ist.
Dass er nicht mehr da ist. Ja, und auch wie.
Und
man denkt irgendwie, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Wie kann denn jemand, der so viel Freude den Leuten gebracht hat, auf einmal sowas dann machen, als dann klar wurde, warum und Alzheimer und Parkinson dann noch zusammen. Und dann denkt man so irgendwie, meine Fresse. Das ist natürlich, das sind Vorbilder, die sind dann irgendwann mal.
Ja, ich meine, das ist ja dann auch die Frage, ne? Ich meine, das gilt ja für alle Leute, glaube ich, die irgendwie in irgendeiner Form, sag ich mal, der Menschheit etwas geben. Was ist ihr, also wenn jetzt Bill Hicks diese schlauen Sachen gesagt hat, das ist ja die eine Seite, und ob er die jetzt gelebt hat und selbst wirklich geglaubt hat oder ob, wie er damit umgegangen ist, offensichtlich hat er ja auch Probleme gehabt oder so, aber er hat es ja an Millionen von Menschen weitergegeben, und das ist ja dann auch, also was du vorhin sagtest, Dienstleistung ist ja gar nicht, ist ja gar kein böses Wort, ganz im Gegenteil.
Nein, aber
Dienst an der Menschheit in dem Fall ist doch, ist ja quasi der Bodhisattva im Buddhismus, ist ja der sagt, ich bin zwar erleuchtet, aber ich gehe wieder zurück und helfe der Menschheit und gehe erst dann ins Nirvana, wenn alle erleuchtet sind, also sprich wahrscheinlich nie, so ungefähr. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Heldenhafte auch.
Ja, aber du hast gesagt, du gibst es an Millionen Leute weiter, aber was kriegst du zurück? Du kriegst ja nicht von Millionen Leuten was zurück, du kriegst ja nur in dem Moment, wo du auf einer Bühne stehst, ob das jetzt in einem Fernsehstudio ist oder im Olympiastadion, du kriegst es in dem Moment das unmittelbar zurück. Wenn die Show vorbei ist, stehst du da. Ja, wie viele Kollegen haben dann gesagt, ich habe gestern wieder gerockt und ein junger Kollege, ich habe die getötet, ich habe das Publikum getötet, ich habe die total durchgewämst und so weiter. Und ich stehe dann da so als Elder Statesman und ich sage, Alter, darum geht's nicht. Und du kannst eine Zuneigung des Publikums, Applaus und Lachen, das kann man ganz leicht mit Liebe verwechseln. Und da ist in dem Moment vielleicht ein bisschen was drin. Nur diese Liebe bringt dich nicht durch die Nacht. Oh Gott, bin ich jetzt kitschig. Nee, aber es ist so.
Ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, das ist das, woran zum Beispiel Donald Trump im Moment krankt. Weil
auch ein großer Komiker.
Einer der Größten im Moment. Und er macht ja immer noch weiter seine Rallyes, also als wenn er noch im Wahlkampf wäre, und steht da, weil er einfach diesen Applaus und weil er sich da was rauszieht. Wenn das einmal flippt und das dauert nicht mehr so lange, dann sieht es auch anders aus.
Donald Trump war Entertainer.
Ja.
War bis zu dem Zeitpunkt, war er Entertainer. Und das ist einfach ganz klar. Ich kenne auch ein paar Politiker. Und als Politiker bist du einfach auch dann der Arsch, wenn was passiert. Und dann musst du das auch zugeben. Dann musst du das auch eingestehen. Ich glaube, dieses Fehler eingestehen, was mein Beruf ist, aus meinen Fehlern was Lustiges zu machen und das mit meinem Publikum zu teilen. Das als Politiker, wenn du einen Fehler machst als Politiker, deswegen mögen viele die Merkel. Weil die sagt so, oh ja, da habe ich aber, das war jetzt aber blöd. Nee, das war jetzt nicht nur der Scholz in Hamburg, da bin ich auch mitverantwortlich. Große Nummer. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Kalkül ist bei ihr, sondern die ist auch wirklich.
Das glaube ich auch.
Aber ich glaube, das ist ja auch, Entschuldigung.
Und man merkt, ich finde, man merkt, wenn jemand, es gibt diesen amerikanischen Begriff, ich weiß das deutsche Wort nicht, phony ist.
Mhm.
Falsch. Wenn jemand nicht richtig, was vorgeschoben ist.
Wenn es nicht echt ist.
Ja. Wenn es nicht echt ist, genau. Das merkt man bei Politikern auch. Das merkt man, hat man auch gemerkt, sehr stark gemerkt, man soll ja nicht über Tote schlecht reden, aber bei Westerwelle hat man das auch sehr gemerkt. Dass er dann nicht irgendwann mal gesagt hat, okay, da habe ich jetzt mal was falsch gemacht. Oder deswegen tritt man zurück, ja, Adolf Sauerland, Duisburger Oberbürgermeister, ist nach der Love Parade nicht zurückgetreten.
Ja.
Warum ist er nicht zurückgetreten? Weil er sonst keine Rente bezogen hätte, weil er musste noch so und so lange da bleiben. Von der menschlichen Größe hätte er zurücktreten müssen, das haben die Leute von ihm verlangt.
Ja.
Weil du als Politiker, als auch als Komiker eine Vorbildfunktion hast. Du bist eine Identifikationsfläche für die Leute. Deswegen YouTube, ganz viele junge Leute, die da jetzt irgendwie was sagen, sei das hier, wie heißt der hier, Floyd da.
LeFloid.
LeFloid und so weiter.
Alte Männer versuchen jetzt YouTube.
Ja,
so. Julian Bam ist gut.
Die sind wirklich für diese Kids auch eine Identifikationsfigur.
Absolut.
Und guck dir die ganzen Komiker an, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind. Das sind Identifikationsflächen.
Ja,
das sind die Leute, die sagen, die sind so wie ich oder so wie die will ich sein. Und deswegen bin ich auch nie so erfolgreich und werde auch nie so erfolgreich sein, weil ich das eben nicht bin. Weil ich immer ein Nerd war, weil ich immer ein Outsider bin, weil ich immer angeeckt habe. Und weil das, wenn ich ein Fisch wäre, wäre ich ein Stör.
Ja.
Ich bin immer jemand, der das Märchen des Kaisers neue Kleider.
Ja.
Ich bin der Junge, der sagt, der ist ja nackend. Das will keiner hören. Jeder sieht es, aber keiner will das hören.
Ja.
Aber so, ist es nicht so, dass das vielleicht gerade sich so ein bisschen wandelt? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, auf der einen Seite, also andersherum, wandeln ist vielleicht falsch. Vielleicht, dass beide Seiten gerade so stark werden. Auf der einen Seite das Gefakte, also die von wegen Fake News und so Typen, die wirklich nur spielen. Und auf der anderen Seite aber doch dieser Wunsch der Menschen nach Ehrlichkeit und die Freude, wie du sagst, wenn Merkel sagt, ich habe da einen Fehler gemacht, wo man sagt, ja, das ist echt. Ja. Und ist das nicht was, was vielleicht jetzt gerade so ein bisschen, vielleicht ist gerade so ein Kampf zwischen diesen beiden Seiten. Und ich habe aber das Gefühl, dass dieser Wunsch nach Ehrlichkeit und nach Echtsein irgendwie gerade ein bisschen größer geworden ist.
Ich habe ja die Hoffnung an die Menschheit nicht ganz verloren. Wir sind ja als Spezies doch eine sehr begrenzte, lernfähige Säugetiermasse, sagen wir mal so. Wir stehen aus Kohlen und Wasserstoff und so. Aber so ein Trump ist natürlich auch wichtig. So ein Trump ist gerade auch für die Zeit auch logisch, einfach, weil er die Zeit auch dieses Konsumieren ums Verrecken und dieses Wachstum ums Verrecken auf Kosten von Menschen und Umwelt und Tieren und so weiter. Das sollte jetzt eigentlich vielen Leuten immer klarer werden. Ja. Auch die Leute, die es dann irgendwie nicht raffen. Aber das ist eben auch das Problem. Es ist, dass es einfach sehr, sehr viele dumme Leute da draußen gibt.
Ja.
Aber und für uns Komiker, deswegen gucke ich sehr viel amerikanische Sachen, Seth Meyers und die ganzen anderen auch, diese Talkshows und diese Late-Shows, zu sagen, wie gehen die jetzt eigentlich damit um? Weil du kannst das, was Trump macht, nicht toppen.
Nein, das also geht nicht. Ich muss zugeben, ich kann diese gesamte Nachricht nur über diesen Filter wahrnehmen. Ich gucke jeden Abend Seth Meyers und Daily Show. Colbert, alle Colbert, Trevor Noah und so, alle, die da sind, weil das ist das Einzige, wie ich überhaupt in der Lage bin, das zu konsumieren, weil sonst würde ich, glaube ich, echt total deprimiert werden. Aber solange es durch diesen Filter geht, ist es einfach lustig und es ist ein totales Entertainment und auf der anderen Seite aber auch genauso, oh mein Gott, Hilfe, es kann doch wohl nicht wahr.
Du brauchst dann zwischendurch auch so einen Adam Sandler-Film, der einfach nur doof ist, weißt du, um einfach zu lachen. Und dann brauchst du jemanden wie John Oliver, der dir das dann mal eben erklärt, auf eine lustige Art, Art und Weise. Ne? Und auch da siehst du auch, wie sich die Spreu vom Weizen trennt, dann, wenn du dann dir, keine Ahnung, John Oliver anguckst oder Stephen Colbert und dann siehst du dir Jimmy Fallon an und denkst so, ja, Junge, du bist leidlich lustig, aber so, das ist nicht wirklich am Puls der
Zeit. Aber ich finde gerade die Leute, die wir gerade aufgezählt haben, die sind eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass Comedy halt wirklich bewusstseinserweiternd wirkt, im Sinne von, für die Amerikaner ist das, glaube ich, also für alle, ich sag mal, halbwegs intelligenten Amerikaner, ist das die Nachrichten. Sind das die Nachrichten? Das war es schon seit Jon Stewart die Daily Show gemacht hat. Das waren die Nachrichten. Also viele Leute, die ich kenne in Amerika, die würden niemals auf die Idee kommen, die klassischen Nightly News zu gucken, sondern die gucken dann die Comedy-Shows, weil die ja im Endeffekt ja auch die News sind, aber die sind die verlässlichen News, schon seit Jahren natürlich, ne? Aber was wäre das Land, was ja ohnehin schon ziemlich am Abgrund ist, wenn man ehrlich ist, aber was wären die ohne diese Leute, wenn es die Daily Show nie existieren würde?
Und es ist einfach nicht nur lustig, es ist auch einfach gut recherchiert.
Absolut.
Und da ist es dann wieder sehr nah dran an dem, was wir in Deutschland als politisches Kabarett benennen würden.
Das habe ich bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, habe ich auch so drüber nachgedacht, was du anfangs schon sagtest, die große Frage, was der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett, und habe mich dann auch gefragt, ja, was ist denn eigentlich Stephen Colbert, wenn er dann seinen Monolog hält? Das ist, kann man ja gar nicht sagen, weil das ist beides.
Muss man auch nicht
sagen. Nee, muss man auch nicht, natürlich. Das ist mir dann auch klar geworden, aber das ist wirklich so dieses Ding.
Ist es Rock, ist es Pop, ist es Pop-Rock?
Ja, genau. Oder Rock-Pop.
Das ist fürchterlich egal.
Die Pop-Rocky.
Die Pop-Rocky.
Oder die Bravo, was ist das Bessere? Oder die Bravo. Die Pop-Rocky waren, glaube ich, immer mehr Nackte drin, wenn ich mich dunkel erinnere.
Ja. Wir sind jetzt da drauf gekommen.
Das weiß ich auch nicht. Ja, aber das ist, wie gesagt, das finde ich ist ein...
Aber
ist
man
ein,
muss in Deutschland, also ich zum Beispiel, ich muss, wann erweitert sich denn dein Bewusstsein? Du stehst morgens auf, wann erweitert sich dein Bewusstsein? Frag ich euch jetzt als hier Könige dieses
Bewusstseins. Immer dann, wenn ich eigentlich mit etwas konfrontiert werde, was ich nicht kenne.
Ja, das ist wann? Du stehst morgens auf und? Du guckst in den Spiegel. In dem Moment, wo du in den Spiegel guckst, wird dein Bewusstsein erweitert, weil du siehst eine Reflexion. Ich war jetzt gerade in der Kamera Obscura in Mülheim, oder? Und dann das ist nicht, du siehst nicht dich selbst. Du siehst eine Reflexion von dir. Das ist nicht echt, Spiegel, oder wenn wir ins Kino gehen. Das gibt es nicht. Ne? Nicht nur, dass das jetzt nicht ein echter Drache ist und so weiter, und auch die Leute da. Das ist aufgezeigt, das ist in der Vergangenheit. Man lebt im Hier und Jetzt, und das ist bei Stand-Up-Comedy. Ich sag dir nur eins, wenn ich als Stand-Up-Komiker nicht im Hier und Jetzt bin, dann merke ich das. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann bin ich in the zone. Dann bin ich mit den Leuten, und dann sitzen die Leute im Publikum und merken, das ist jetzt in dem Moment und das ist echt. Und wie oft kommen die Leute zu mir und sagen, das war viel besser als im Fernsehen. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich im Fernsehen nicht so gut rüberkomme. Das haben andere sehr gute Komiker auch, die ich auch kenne. Und es gibt Leute, die lieben die Kamera und die Kamera liebt sie. Auch wieder Kamera, ne? Kamera Obscura. Du guckst dich an und reflektierst und du siehst, oh, boah, sehe ich heute aber scheiße aus. Und in dem Moment, wo du das sagst, thematisierst du es, dann hast du dein Bewusstsein erweitert. Was hast du gestern gemacht? Hast du gestern zu viel gesoffen? Was kann ich ändern an
dir? Wenn du es reflektierst, im
Sinne
des Wortes.
Wenn du es wirklich reflektierst.
Ja, ja,
genau. Und das ist Comedy. Comedy hält dir den Spiegel vor.
Ja, aber das ist super, auch was du gerade sagst, weil ich glaube, es ist nicht nur so, dass du dann in der Zone bist, sondern das Publikum
auch. Das Publikum auch. Ne? Und je größer so eine Veranstaltung wird, umso schwieriger wird es, in the Zone zu sein. Es gibt auch nicht nur bei Comedy, sondern auch bei Musik. Mhm. Es gibt sehr wenig Leute, die das wirklich können. Springsteen kann das. Das habe ich letztes Jahr erlebt in Holland. Auch, das war auch ein schöner Park. In dem Moment, wo du in einem Stadion bist, tickt der Sound rechts und links hin und her. Man braucht unheimlich viele Mittel, die dich stimulieren, um in eine Zone zu kommen. Deswegen gibt es jetzt die VR-Brillen. Deswegen Surround 3D und so weiter.
Thema generell. Flow
und generell und so weiter. Aber in dem Moment, wo du in einem dreckigen Stand-Up-Comedy-Club in Edinburgh oder in London bist, oder bei einem Poetry Slam und du bist, sitzt wirklich da und es passiert eben hier und jetzt. Das ist wirklich, deswegen machst du das. Vor 2 Jahren habe ich einen Benefiz gemacht in einer in Düsseldorf in einem Frisiersalon. Ein Freund von mir, der Till, hat gesagt, da gibt es so einen Mönch und der macht dann immer so Charity und so weiter. Ja, Mönch ist jetzt nicht so mein Ding. Und dann bin ich aber hin und dann stand ich da und das war genau wie bei Nightwash.
Ja.
Da standen so Bierbänke, die Leute haben ihr Bier getrunken in so einem Friseursalon und ich stand da wirklich auf so einer Bank und ich so, mein Gott, ich habe schon überall gespielt. Ich habe überall die großen Häuser und so. Ja. Jetzt stehe ich wieder hier. Und nach 5 Minuten habe ich gesagt, Leute, das hier, dass ich hier stehe, das ist der Grund, warum ich Stand-Up-Comedy mache. Weil ich diese Reaktion unmittelbar ist.
Ja.
Sie ist echt. Du lachst bei Comedy, du lachst ja freiwillig.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Das ist nicht gesteuert. Nee, das ist nur bedingbar, kannst du Leute zum Lachen bringen. Die Leute lachen, weil wenn Mario Barth nicht ein guter Komiker wäre, würden die Leute da nicht hingehen und lachen. Das sage ich jedes Mal, das ist so. Das mögen viele Leute nicht und es ist eine Geschmackssache, aber deswegen ist er kein schlechter Komiker. Und in dem Moment, wo du auf einer Bühne stehst und Leute, je kleiner es ist und je mehr Leute da sind, die eigentlich nicht wegen dir da sind, umso schwieriger ist es, Leute zum Lachen zu bringen. Es gibt diese sogenannten Galas, diese bezahlten Auftritte für Industrie oder für irgendwelche Feierlichkeiten, wo die Leute dann was essen wollen oder sich unterhalten wollen. Und dann stehst du da und musst ackern, musst arbeiten. Wie gesagt, wir haben in unserem Podcast das Buch von Christian Schulte-Loh vorgestellt, zum Lachen auf die Insel. Ein Kollege, der in England als deutscher Stand-Up-Comedy macht, das kann ich jedem empfehlen, der wissen will, was es heißt, Stand-Up-Komiker zu sein. Unter erschwerten Bedingungen.
Ja.
Aber was du gerade sagtest, ich glaube, das höre ich oder hat man oft von Künstlern schon gehört, dieses, ich bin dann mal endlich wieder in einem kleinen Club, oder es gibt ja auch viele Musiker, die dann so ganz kleine Clubkonzerte immer wieder machen, weil sie genau das vermissen, weil du dann zwar
super. Das gehört da auch hin, finde ich.
Ja, aber du natürlich bist du irgendwann, weiß ich, dann ist Coldplay ist halt so groß, die spielen halt dann im Stadion, aber dann freuen die sich, wenn sie mal irgendwann ganz heimlich teilweise, passiert das ja auch, so vor 20, 30 oder 100 Leuten spielen oder sowas, weil dann erst wieder dieses Gefühl vielleicht nochmal wieder aufkommt.
Und
auch diese Erinnerung, warum mache ich das überhaupt?
Ja, klar. Meinst du, wir kommen da irgendwann mal in Deutschland hin, dass wir auch solche Comedy-Clubs haben wie in England oder wie in Amerika?
Naja, das wurde ja schon oft probiert vom Quatsch-Comedy-Club.
Ja.
Es gibt den Quatsch-Comedy-Club in Berlin, den gibt es. Es gibt eine Filiale in Hamburg, es gibt eine Filiale in Düsseldorf und in Stuttgart, die aber nicht regelmäßig spielen.
Ja.
Es ist schwer. Da muss eine Logistik dahinter stecken, da muss eine künstlerische Vision da sein. Das kannst du nicht einfach nur so machen. Und da muss Geld dahinter sein.
Ja, ja,
und du musst Leute haben, die das. Das ist das Geile an meinem Job ist, ich setze mich ins Auto und ich fahre dahin. Ich brauche ein SM58 und eine 2 Meter lange Schnur, Kabel. So, ne, fertig aus. Das reicht mir völlig aus. Ich brauche nicht mit dem Truck fahren. Ich bin einmal es waren bestimmt 3 Trucks von André Rieu vorbeigefahren. Also so, meine Fresse, was ist denn, geht denn da ab? Und so.
Ja.
Das ist eben so diese Einfachheit, diese Simplizität, die in dem Beruf liegt, in der Kunstform liegt. Mikrofon, guck dir Eddie Murphy an. Ja. Delirious, der hat dieses Mikrofon und diesen unglaublichen Anzug. Aber ansonsten ist da nichts mit Licht oder so.
Ja,
da gibt es auch keine Pyro-Effekte am Anfang oder am Ende, wo ich immer denke so, what the hell? Warum kommt da jetzt irgendwie, warum wird da jetzt ein Feuerwerk? Und die Leute, oh, es ist lustig, weil es leuchtet. Das ist totaler Pille-Palle-Blödsinn. Ja. Über sowas macht man sich lustig. Es gibt diesen wunderbaren Auftritt. Guck mal, ob ihr den verlinkt kriegt, wo Jerry Seinfeld diesen Preis kriegt. Diesen Comedy-Preis. Da sitzt auf der Bühne sitzen Chris Rock und Robert Klein und noch, die sitzen da und er kriegt diesen Preis. Und Seinfeld steht auf der Bühne und sagt, ja, jetzt toll, dass ich den Preis bekommen habe, aber das ist falsch. Ich meine, ich habe ihn verdient, ganz klar. Aber eigentlich ist das totaler Blödsinn, was wir hier machen. Das ist alles phony. Ich möchte eigentlich der Typ sein, der hinten steht mit seinem Notizzettel und sich Notizen macht, wie blöd diese ganze Veranstaltung eigentlich ist. Ich meine, danke für den Preis, danke, ich bin auch der, weiß ich auch, aber this is wrong. Und ja. Hätte auch keiner wahrscheinlich machen können als Seinfeld, aber wie oft sitze ich bei irgendwelchen Veranstaltungen und denke, this is wrong. Ja, das ist einfach nicht richtig, was wir hier machen.
Mhm. Ne? Genau, genau.
Aber auch da wieder Philosophie und auch dieses Bewusstsein zu haben, zu sagen, ja, da sind Lichter, da sind Kameras, da sind Prominente, ja, aber what the fuck am I doing here? Ja, ja. Ich meine, ich sitze ab und zu auch in Talkshows. Aber das Beste war wirklich, ich saß in, wo war das bei? Genial daneben. Da saß ich dann neben Verona Poth und dachte, Hennes, wie bist du hier hingekommen? Genau.
Was war das? Was sollte das denn jetzt?
Na, auf der anderen Seite sitze ich in der NDR Talkshow, sitze ich neben Marianne Segebrecht, die ich vergöttere. Und mir sitzen dann, die Schlagerschwestern, die Geschwister Hoffmann und Stefanie Hertel gegenüber, mit denen ich mich vorher total gut unterhalten habe und denke so, ja, ich, arrogante, überhebliche Arsch, gehe da hin und die machen Schlager. Und der Schlager ist nicht mein Ding. Ja, war als Kind, habe ich auch Schlager gehört, weil 70er Jahre Schlager ist ja was anderes als der Schlager. Allerdings. Aber ich habe diese Menschen, die total nett sind, daran beurteilt, was ich über sie gesehen habe im Fernsehen und so weiter. Ja, und das machen viele Leute über mich auch, das weiß ich.
Ja, ja, das
halt. Und einfach zu sagen, mein Gott, was bin ich doch für ein überheblicher, zynischer Mensch. Ich glaube, in dieser Welt und dieser Zeit und auch in diesem Beruf muss man und muss ich vor allen Dingen auch sehr aufpassen, dass man nicht zu einem Zyniker wird und einfach nur noch abhalst, sondern das Schöne im Leben zu sehen und die Sachen abzufeiern. Und Nerd sein, nochmal ganz kurz, Roland, Nerd sein bedeutet abfeiern. Man feiert etwas ab.
Genau.
So, man lobpreist, man huldigt etwas, was trivial sein kann.
Aber genau das finde ich auch, du sagtest das irgendwann im Gespräch schon mal, also das einfach nur ist es auch, es kann auch einfach nur lustig sein und das ist ja schon Bewusstsein. Das erweitern, alleine den Menschen 2 Stunden Freude zu bereiten,
genau.
Ist doch schon super. Also reicht, ich meine, das ist ja auch immer, wo ich
das denke. Das muss man erstmal können.
Wie gesagt, wenn wir jetzt hier, Cobra 11 ist jetzt auch nicht gerade intellektuell das.
Es ist keine Raketenphysik, sagen wir mal
Gericht.
So.
Ja, es ist tatsächlich Raketenphysik, ein Drehbuch dafür zu schreiben. Absolut. Muss man sagen, es ist echt schwer, aber das müssen wir jetzt gar nicht, ich wollte eigentlich nur sagen,
aber
es ist halt aber reine Unterhaltung, es ist manchmal, vielleicht kann man mal ein ganz kleines bisschen irgendwas reinbringen, aber es ist vor allen Dingen dazu da, den Menschen eine Stunde lang Spaß zu bieten.
Ja. Und zwar der arbeitenden Bevölkerung, die 8 Stunden am Tag arbeiten, die sich hinsetzen und die sich einfach den Kopf wegblasen lassen wollen, wie wir damals auch.
Genau, und wenn das funktioniert, dann haben wir doch schon unseren Job getan.
Ja.
Und wenn wir es dann vielleicht noch schaffen, in irgendeinem ganz kleinen Nebensatz mal irgendwie so eine kleine Sache zu zünden, wo vielleicht dann auch mal irgendwie eine Gehirnzelle angesprochen wird, in irgendeiner Form, oder das Herz vor allen Dingen, was ich ja noch viel wichtiger finde
als die Gehirnzelle.
Dann ist es doch super.
Ja. Also es ist halt auch natürlich auch ein Privileg, zu sagen, ich kann mir abends irgendwie ein Stück von Shakespeare angucken oder mal ein Buch lesen von Philipp K. Dick, was man jetzt nicht so zwischendurch lesen kann. Mal eben.
Dafür muss man auch, sagen wir zum Beispiel, halbwegs wach noch sein. Und wenn ich jetzt einen Tag lang, sag ich mal, 8 Stunden am Band gestanden habe, ist mein Gehirn wahrscheinlich nicht mehr so aufnahmebereit und hat Bock, Shakespeare
zu lesen. Ich hab damals, als ich wirklich am Band gestanden habe, das wollte ich gerade erzählen, bei Opel in den Sommerferien, da ist nicht viel mit Lernen.
Ja.
Dann bist du nach den 8 Stunden bist du durch. Platt. Da kannst du auch nicht irgendwie in der Mittagspause oder in der 10-Minuten-Pause das Feuilleton der Zeit lesen. Mhm. Da liest du die fucking Bild-Zeitung oder was. Ne?
Ja,
da muss man echt wirklich aufpassen. Und das ist eben halt auch diese Gesellschaft, die verlangt der arbeitenden Bevölkerung sehr, sehr, sehr viel ab.
Immer mehr.
Und zu sagen, die Leute sind doof, weil sie sowas gucken oder weil sie RTL 2 gucken oder Cobra 11 gucken oder whatever oder Big Brother, das ist sehr arrogant. Das ist, finde ich, sehr, sehr zynisch. Und das ist auch eine Sache, ich bewundere die Amis und die Engländer für ihre Kultur, für ihre Popkultur. Ob das jetzt in England Doctor Who, die Leute, die Doctor Who gucken, die kennen auch meistens alle ihren Shakespeare.
Mhm.
Ja, auch die Showrunner von Doctor Who, die natürlich. Bauen da ja auch immer wieder was ein. Ja. Und dann kommt da ein Shakespeare-Zitat, da wissen die, das ist aus Macbeth. Ja. In Amerika weiß jeder, wenn irgendwo der Satz fällt, we're not in Kansas anymore, das ist aus dem Wizard of Oz.
Genau.
Das ist deren kulturelle Heritage einfach so. Das ist so. Und das, so diese Schnittmenge, über die ich vorhin sprach, die haben wir nicht in Deutschland.
Ja,
die haben wir nicht.
Das ist richtig.
Und da auf der Suche bin ich, wie oft stehe ich auf der Bühne und muss den Leuten erstmal erklären, was Star Wars ist oder was Jedis sind oder was die Jedi-Power ist. Oder ich weiß noch genau, ich habe in Halle an der Saale gespielt, das war eine Fernsehsendung, und habe meine James Bond-Nummer gemacht. Die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich vom Mond. Die, ich sag, ihr müsst doch James Bond kennen, ihr habt jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, euch jeden verdammten, ihr müsst doch nicht jeden James Bond-Film kommen.
Aber wenigstens die Guten.
Aber wenigstens die Guten. Aber das ist so, nö, das kennen wir nicht.
Ja.
Und das ist, dieses Land ist nicht auch, man sieht es auch in England, es ist nicht wirklich ein United Kingdom, aber es hat zumindest eine kulturelle Basis, eine kulturelle Allgemeinbildung. Und auf die musst du als Stand-Up-Komiker natürlich aufbauen können, um überhaupt über Sachen zu reden, sonst redest du wirklich nur noch darüber, dass Angela Merkel eine scheiß Frisur hat und dass Männer anders sind als Frauen.
Aber das ist ja wirklich auch eine spannende
Frage. Das ist der kleinste gemeinsame
Nenner. Aber das ist eine spannende Frage, da hab ich auch schon oft drüber nachgedacht, warum ist das in Deutschland eigentlich so? Was ist denn da passiert oder was ist da falsch gelaufen? Warum haben wir das nicht? Weil zum Beispiel, ich sag mal, so 70er Jahre, wo wir alle gemeinsam noch das Gleiche geguckt haben, weil es ja nur drei Fernsehprogramme gab, was du ja gerade schon erzählt hast oder so, da gibt es ja eine ganze Menge. Also nicht umsonst ist das ja auch so ein Nostalgiefaktor, die Menschen, die in der Zeit gelebt haben oder aufgewachsen sind. Da gibt es total viel Zeug, was weiß ich, von der Rappelkiste über Otto, was ja in der Zeit auch eigentlich, wo er seinen Höhepunkt hatte, und Raumschiff Enterprise und was auch immer, Rudi Carrell, das sind ja alles so Dinge gewesen, und irgendwann habe ich das Gefühl, ist es weggefallen, aber es ist ja nicht nur weggefallen, weil plötzlich alle ihr eigenes Ding geguckt haben, das ist ja neu, das ist ja erst seit ein paar Jahren so, das war ja nicht in den 80ern, 90ern und auch nicht in den ersten 10 Jahren des neuen Jahrtausends eigentlich so, aber warum haben die Briten das, warum haben die Amis das, warum haben wir das nicht?
Es gab bei uns, also ich kann jetzt nur von mir reden, es gab definitiv einen Generationswechsel. Und auch die Tatsache, dass viele einfach dann irgendwann mal auch wegsterben. Aber ich glaube, es ist wirklich eine kulturelle, feuilletonistische Überheblichkeit, die da ist. Erstmal alles, was Krach macht und was mit Lichtschwertern ist oder so, erstmal doof zu finden und alles ist doof. Ich sehe das auch bei anderen Kollegen. Viele Leute sind stolz darauf, wenn sie Star Wars nicht kennen. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass wir kein vereintes Deutschland sind. Das Land ist, es gibt nicht nur eine Nord-Süd-Grenze, es gibt auch eine Nord-Ost-Grenze und es gibt eine Arm und Reich. Es ist nicht irgendwie, wir gucken nicht mehr, wir sehen nicht mehr das Gleiche, wir können es nicht mehr auf das Gleiche beziehen, weil wir andere Leben führen und die Leute im Osten, viele Leute haben einfach auch ganz andere Probleme, als zu sagen, ich bin total heiß auf die neue Game of Thrones Folge. Ich bin mir sicher, ich meine, es gibt eine Gruppe, glaube ich, wenn man das so bei den Jüngeren hat, so bei vielen Poetry Slammern oder bei vielen ganz jungen Leuten oder Kollegen, die jetzt diese Rebel-Comedy-Geschichte machen, die alle so aus Emigrantenfamilien kommen, da hast du sowas, ist noch ein bisschen anders. Die sind aber auch alle so jung.
Ja.
Auch alle so jung, kennen das alles noch.
Ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel YouTube so ein bisschen auch das jetzt tatsächlich ersetzt, weil ich kriege das ja bei meinem Sohn mit, der ist jetzt 12 und so, und der guckt vor allen Dingen natürlich YouTube, und das kennen auch seine Kumpels alle. Also die haben dann so ein paar YouTube, und es gibt ja auch ein paar super erfolgreiche YouTuber, und darüber baut sich dann wieder so eine Art Gemeinschaftsgedanke.
Das
da werden die dann mal später drüber reden.
Da muss man dann als älterer Mann, die wir ja sind, auch sagen, ja, das ist eben die neue Generation. Das ist, wie wenn unsere Eltern gesagt haben, was hörst du denn für Dortmund-Musik?
Ja, total.
Das ist genau das Gleiche.
Und
das
sind, wie gesagt, da sind ja auch super Sachen bei. Also wie gesagt, ich bin ja immer ein großer Fan von Julian Bam. Das ist ja einer von den erfolgreichsten YouTubern hier in Deutschland. Was der macht, ist super. Also wirklich, müsst ihr euch mal angucken. Filmische, ganz großartige Sachen, ganz tolle Einfälle. Aber es ist halt ganz klar auch für ein junges Publikum und so. Also wie gesagt, mein Sohn findet ihn super und so. Aber das ist halt wirklich auch so eine Schnittmenge zwischen Jungen und Alt oder sowas. Und andere Sachen sind dann wieder, wo ich auch denke, wieso guckst du dir jetzt 2 Stunden lang an, wie einer GTA spielt?
Das Thema, ich verstehe es ja nicht.
Aber das ist
ja, halt, das ist
wirklich dann.
Aber wir arbeiten dran, wir wollen ja auch Let's Play machen demnächst mal.
Und Reda Benner-Strebech, Let's Play.
Let's Play Mario
Kart, ich meine, da hat Herr Hinnes sich ja auch so ein bisschen so mit dieser Let's Play.
Was wäre denn passiert, wenn ich mich nicht so echauffiert hätte? Wir hätten es gar nicht thematisiert.
Ja, wahrscheinlich.
Es ist ja auch interessant.
Also, ein bisschen Grund, jetzt kann ich das ja so ein bisschen sagen. Ich provoziere gerne auch. Sag ich das auch.
Du hast das mal bei Streber, ich erinnere mich, gab es mal, da hast du sehr so einen Rant über diese Player gelassen und hast darum gab es so ein bisschen, wie heißt das, ein Shitstorm.
Ich habe vor allem Gronkh persönlich angegriffen, weil er den Joker synchronisiert hat.
Ja, genau.
Weil er das nicht besonders gut gemacht hat, wie ich finde. Ja. Also ja. Es gibt Leute, die das besser hätten machen können. Ich. Und aber auch das, ne, man, es regt zur Diskussion an.
Ja, ja, nicht wahr? Ganz genau, ganz genau.
Ja, und ich glaube, solange
ich wage man da zu bezweifeln, ja. Sagen wir mal so.
Aber das ist wirklich interessant. Also das ist, ich finde das aber auch super toll, dass wir jetzt wirklich auch so mit unserem Alter an Sachen ranstoßen, wo wir einfach sagen, okay, da sind wir jetzt nicht mehr die Zielgruppe. Das ist jetzt jenseits unseres und das, wie wir vorhin schon sagten, das stört ja auch keine Sau.
Nee.
Also es stört egal. Uns nicht mehr.
Nee, es ist auch völlig egal. Nee, lass dich jetzt, doch gucken. Ich meine, hallo?
Ja.
Eben genau. Gott, ja. Also ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich in der Veränderung. Wenn du da irgendwann mal hinkommen willst, zu sagen, ich habe jetzt mein Leben gelebt und ich habe ein erfülltes Leben gehabt und ich weiß nicht, ob es nach dem Tode ein Leben gibt. Mein Lieblingskomiker heißt Aristoteles, der hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist einer der besten Sätze überhaupt.
Absolut.
Großartig. Ja, und jeder, der behauptet...
Hat nicht William Goldman gesagt? Der berühmte...
Der hat das geklaut von diesem... Aristoteles.
Ich glaube, Aristoteles hat es von Goldman geklaut. Aber... nee, einfach auch diese Philosophie. Oder nimmt mal Book of Mormon. Ja, was für eine große...
Unfassbar großartig.
Was eine großartige,
die lustigsten zwei Stunden meines gesamten Lebens, muss ich wirklich
wie fantastisch da, auch eine Philosophie. Und sie machen sich, natürlich machen sie sich drüber lustig, aber sie sagen nichts, was die Mormonen nicht auch wirklich von sich behaupten.
Ja.
Und jeder, der sagt, ich weiß es und ich weiß, was danach passiert, der ist mir suspekt. Genau wie Leute, die keinen Humor haben. Wie Leute, die nicht über sich lachen können und merken, ich habe jetzt gerade man hat das ja auch bei YouTube, ich habe zum Beispiel bei Twitter habe ich getwittert, Dr. Who ist jetzt ein Frauenarzt.
Ja.
Oh, Sexismus! Und von dir hätte ich mehr erwartet. Und ich so, hä? Dr. Who ist eine Frau.
Ja,
und ein Arzt. Dr. Who ist eine Frau. Ne? Ja. Und dann denkst du, man hat nicht mehr die Kontrolle und man darf das dann auch nicht persönlich nehmen, als wir dann angefangen haben, dann mit YouTube und so weiter.
Ja.
Dann Gary auch, da hat wieder einer was geschrieben und ich so, ja, fuck it.
Ja,
try not to give a fuck.
Ich meine, das ist auch noch ein ganz guter Hinweis, weil ich meine, das ist ja genau das, durch diese ganze Getrolle und so, wo, wenn die Leute das ernst nehmen und persönlich nehmen, dann ist es ja erst ein Problem.
Dann
können die Leute sagen, was sie wollen. Also ich meine, wenn man diese Größe, das ist, glaube ich, auch ein Entwicklungsprozess natürlich, den man irgendwann haben müsste, dass man irgendwann sagt so, egal. Ne? Also,
und es geht auch darum zu verändern. Wie gesagt, das Leben ist Veränderung, ist eine Verbesserung. Ich versuche immer, auch weil das mit dem Alter einfach auch so ist, bestimmte Sachen auch dann zum Beispiel wegzulassen. Es gab dann irgendwann mal einen Grund, warum ich Vegetarier geworden bin. Es gab irgendwann mal einen Grund, warum ich nicht mehr gekifft habe. Es gibt im Moment einen Grund, warum ich versuche, mit Alkohol halbwegs umzugehen. Weil ich einfach gemerkt habe, ich kann damit nicht umgehen. Ich trinke immer zu viel, wenn ich was trinke. Und jetzt habe ich halt, bin ich jetzt halt so eingestellt mit meinem Körper. Ich habe zu hohen Blutdruck, ich habe die Gefäßverengung, so Sachen, die man hat ab einem gewissen Alter, wo ich einfach so, wenn ich da jetzt nichts dran ändere, dann ist irgendwann vorbei.
Ja.
Und es geht, und ein Freund von mir hat mal gesagt zu mir von wegen Vegetarier, das ist auch ins Programm eingeflossen, du musst nicht denken, dass du als Vegetarier länger lebst, es kommt dir nur länger vor. Und ich so, ja, und deswegen bin ich Vegetarier, weil ich diese Existenz, die ich hier noch vor mir habe, so weit, so lang wie möglich ziehen will.
Ja.
Ne? Weil es einfach eine. Und im Hintergrund läuten die Glocken.
Ja, das ist mal nicht.
Ist das nicht ein schöner Schluss?
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Ja.
Wir müssen jetzt auch rüber
in die Kirche. Ich hoffe nicht, dass ich zu sehr, aber wenn ich ins Lava komme.
Nee, ist wir haben dich ja eingeladen, damit du redest. Die Leute hören ja sonst immer uns zu, aber das ist ja nicht so, das ist ja nicht der Point von der
Sendung. Habt ihr denn heute noch Fragen? Wollt ihr noch was?
Ja, also. Ich meine, ich hätte schon ganz gerne noch mal eine Sache angesprochen.
Ja,
und zwar gerade, wo du sagst, Jerry Seinfeld ist ja jetzt auch schon seit ewigen Zeiten, macht er das transzendentale Meditieren.
Ah ja, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Genau, und das machst praktizierst du ja auch. Und
also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, meine Frau praktiziert das sehr, sehr, sehr genau und sehr, sehr, sie macht
also
das
zweimal, richtig,
am Tag. Ich mache das, wenn ich drauf bin.
Okay.
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe manchmal nicht die Zeit dafür.
Ja.
Und ich habe auch nicht wirklich so die Muße dazu. Und mich macht das eher müde. Und auch gerade bei Auftritten, wenn ich alleine, ich fahre ja immer alleine irgendwo hin, wenn ich irgendwo hinfahre, da muss ich mich manchmal entscheiden, esse ich jetzt vorher noch was oder meditiere ich 20 Minuten? und ich entscheide mich fürs Essen, weil ich weiß genau, wenn ich nicht esse, kriege ich in einer halben Stunde ein Kreislaufproblem auf der Bühne. Ist auch schon alles passiert. Da muss ich sagen, da bin ich sehr undiszipliniert. Okay. Da muss ich sagen, also um richtig TM zu machen, muss man wirklich auch diszipliniert sein und das bin ich nicht. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal.
Okay.
Aber ich bin sowieso entspannt. Wenn ich entspannen will, dann mache ich die Augen zu und bin weg.
Ja, ja, so, genau.
Das ist einfach
so ein Kampfschläfer.
Das ist meine Superheldenfähigkeit.
Ja, ja.
Sleep genau. Boy. Dr. Sleep. Ich kann Sleep. Überall pennen.
Dr. Sleep.
Dr. Sleep. Wo ist er denn? Der pennt gerade. Ah. Aber für meine Frau ist es was anderes, weil meine Frau auch ein ganz anderer Typ ist als ich.
Ja,
aber sie nimmt dann zum Beispiel das dann so ernst, dass sie sagt, na, ich muss jetzt unbedingt noch meditieren. Ich sage so, das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv gerade.
Ja.
Aber ich finde das eine sehr, sehr, sehr interessante, sehr, sehr interessante Sache und erweitert auch das Bewusstsein. Also als ich es wirklich am Anfang regelmäßig auch gemacht habe, ist da auch was passiert, das muss ich sagen. Aber ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Was ich aber mache seit ein paar Monaten ist Pilates.
Pilates, okay.
Das ist eine Sache, ich habe immer Probleme gehabt mit dem Laufen. Ich weiß, ich muss körperlich was tun, das muss ich einfach machen. Ich habe immer Probleme gehabt mit dem Laufen, mit meinen Gelenken und meinen Knochen. Ich habe immer Probleme gehabt mit Yoga, weil mir war das immer zu stillstehen und balancieren. Und Pilates ist für mich genau das Richtige. Absolut genau das Richtige. Und darum geht es, dass man für sich genau das Richtige findet.
Ja. Okay.
Ja, deshalb.
Und anderen damit dann nicht auf den Sack geht.
Richtig, weil das ist ja genau auch unsere Philosophie. Viele Wege führen nach Om. Ne? Egal, welcher Weg es ist, wenn es dich glücklich macht und im besten Fall auch noch dein Umfeld glücklich macht, dann hat man ja schon viel erreicht.
Ja. In dem Sinne.
In diesem Sinne, ja, die Glocken läuten immer noch. Jetzt, die wollen um, wir müssen jetzt mal
rüber
in die
Kirche. Es ist nicht so, dass du nicht nur den Streeter-Bender-Streber-Podcast so beendest,
sondern auch hier auch, ja, gerade hier.
In diesem Sinne, was willst du? Ja, komm.
Ja, nun, man muss ja irgendwie einen Abschluss finden.
Man kann sagen, das war alle viele Wege führen nach Om. Und wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Hennes Bender bei viele Wege führen nach Om.
Ich hoffe, die Zuhörer haben ein bisschen Spaß gehabt. Auch, weil darum geht's ja auch.
Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall.
Genau. Ja, endlich hat das mal geklappt.
Das war super.
Sorry, dass ich euch so lange hingehalten habe, aber New York, Rio, Tokio.
Topstar der deutschen Comedy-Szene, da ist man ja auch. Ja, also wie gesagt, vielen Dank, Hennes. Und liebe Zuhörer, wir bedanken uns auch fürs Zuhören bei euch. Wir bedanken uns auch, wenn ihr uns einen netten Kommentar vielleicht bei iTunes hinterlasst. Das freut uns immer sehr. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite.
Bei YouTube auch.
YouTube.
Obwohl, ich habe jetzt einen Kommentar tatsächlich gekriegt bei uns von dem letzten Podcast bei YouTube. Und zwar eine junge Frau hat mir gesagt in Englisch, dass sie es ganz, ganz toll findet, was wir machen und ich soll doch mal den Link anklicken.
Und?
Habe ich natürlich nicht gemacht.
Ach so.
Ja, das ist wahrscheinlich Spam, sagte dann YouTube.
Nein, also Spam brauchen wir nicht unbedingt, aber wie gesagt, ernst gemeinte Vorschläge für Gäste oder Themen freuen wir uns immer drüber. Ihr könnt uns bei Twitter folgen, VWFNO ist unser Twitter-Handle. Und falls ihr Lust habt, uns den ein oder anderen Euro zu spendieren, könnt ihr Patronen werden. Das ist jetzt nicht Harry Potter. Patreons werden auf Patreon gibt es auch eine Seite von Viele Wege führen nach Om. Da könnt ihr gucken. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, ein bisschen den Server-Space und Reisen auf die Bahamas.
Wenn ihr wüsstet, wie das hier aussieht, dann würdet ihr sofort in die Tasche greifen.
Ja,
das ist wirklich erbärmlich.
Hier hat es aber angefangen. Hier haben wir auch unsere erste Streeter Bender Streberg-Folge.
Ja,
überall Katzenhaare. Was willst du machen, wenn du zwei Katzen hast? Da kannst du noch so sehr saugen.
So, jetzt aber.
Ja.
Okay, also, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Peace out.
Namaste.
Und tschüss.
Bis die Tage.